Dear brother bishops, it gives me
liebe Brüder im Bischofsamt, es ist eine große Freude, Sie jetzt zu begrüßen am Beginn dieses Besuchs in diesem Land. Und ich danke Kardinal George für die freundlichen Worte, die er mich in Ihrem Namen an mich gerichtet hat. Ich möchte Ihnen allen danken, jedem Einzelnen, besonders den Menschen, die in der Bischofskonferenz arbeiten, für die wichtige Arbeit, die sie leisten. Meine dankbare Anerkennung geht auch an die Mitarbeiter dieses Heiligtums. Die amerikanischen Katholiken sind bekannt für ihre Verbundenheit mit dem Heiligen Stuhl. Und mein pastoraler Besuch ist eine Gelegenheit, dieses zu verstärken, diese Gemeinschaftsbande, die uns binden. Wir haben mit einem Abendgebet hier begonnen, in einer Kirche, die eine besondere Bedeutung für die amerikanischen Katholiken hat. Wir sind verbunden in Gebet mit Maria, der Mutter Jesu, und wir vertrauen ihr und ihrem Vater, dem himmlischen Vater, die Vereinigten Staaten an. Für die Gemeinden in Boston, New York, Philadelphia und Louisville ist dieses Jahr ein Jahr der besonderen Feiern, denn sie feiern die 200 Jahre ihrer Errichtung als Bistümer. Ich bin mit Ihnen verbunden in der Dankbarkeit für die vielen zahlreichen himmlischen Güter, die diesen Kirchen geschenkt wurde. Und dieses Jahr feiert auch die 200-jährige Errichtung der Diözese Baltimore als Erzdiözese. Und das gibt mir die Gelegenheit, nochmal mit Dank und Bewunderung den ersten Bischof John Carroll zu erinnern, der in der eben gerade unabhängig gewordenen Land diese Diözese geleitet hat. Seine unermüdlichen Einsatz, um das Evangelium in diesem weiten Territorium zu verbreiten, ist sehr, sehr wichtig gewesen. Heute ist die katholische Gemeinschaft hier eine der größten der ganzen Welt und eine der einflussreichsten. Deswegen ist es so wichtig, dass euer Licht leuchtet vor euren Mitbürgern und vor der Welt, damit sie in euren Werken sehen, dass ihr Gott die Ehre gibt. John Carroll und seine fellow bishops were ministering 2 centuries ago. Viele der Bischöfe, die als Bischöfe hier gedient haben, sind von fernen Ländern gekommen. Und die Unterschiedlichkeit ihrer Herkunft zeigt sich auch in der Unterschiedlichkeit des kirchlichen Lebens im heutigen Amerika. Liebe Brüder im Bischofsamt, ich möchte euch ermutigen, euch und eure Gemeinden, dass ihr weitermacht in der Aufnahme von Immigranten, die sich in eure Reihen schließen, und dass ihr mit ihnen die Freuden und die Hoffnung teilt und dass ihr sie in ihren Trauern, Leid und in den stützt und ihnen helft, in diesem neuen Land Fuß zu fassen.
The huddled masses yearning to breathe free. These are the people whom America has made her own.
Von Anfang an haben sich die Türen für die Armen geöffnet, die sich daran drängten, hier die Arbeit zu öffnen.
And to attain a high level of prosperity. Indeed.
In der Tat, die Bürger dieses Landes sind bekannt für ihre große Vitalität und Kreativität. Sie sind genauso bekannt auch für ihre Großzügigkeit. Nach der Attacke auf dem World Trade Center im September 2001 und auch nach dem Hurricane Katrina 2005 haben die Amerikaner gezeigt, wie schnell sie dabei sind zu helfen ihren Brüdern und Schwestern, die in Not waren. Auf internationaler Ebene ist der Beitrag, den die Kirche, das Volk Amerikas zum Beispiel bei den Hilfs- und Rettungsaktionen nach dem Tsunami im Dezember 2004 geleistet haben, ein weiteres Zeichen für deren Mitgefühl.
Provided by American Catholics to Catholic Charities and other agencies.
Gerade die Katholiken haben da sehr viel getan. Ihre Großzügigkeit hat sehr, sehr viel möglich gemacht, und diese Energie zeigt, dass es eben, es hat sich auch darin gezeigt, dass es eben viele katholische Pfarreien, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten gibt. Und das gibt uns triftigen Grund, Dank zu sagen. Amerika ist auch ein Land großen Glaubens. Eure Menschen sind bekannt für ihren religiösen Eifer und sie sind stolz, dass sie zu einer betenden Gemeinschaft gehört. Sie schämen sich auch nicht, in einem öffentlichen Diskurs biblische Argumente einzubringen und moralische Gründe. Und das macht auch einen Grund aus, weswegen dieses Land so attraktiv war für Immigranten, wo sie eben frei ihren Gottesverehrung ausüben können, gemäß ihren eigenen religiösen Überzeugungen. In diesem Zusammenhang ist es zur Kenntnis zu nehmen, nehme ich gerne zur Kenntnis, wie viele Bischöfe der Ostkirchen bei Ihnen gegenwärtig sind. Ich möchte euch versichern, Eure Gegenwart in diesem Land ist eine Erinnerung an die mutige Zeugnis für Christus in vielen Gegenden der Welt, wo sie oft sehr leiden müssen. Das ist oft eine Bereicherung auch für Amerika, weil sie zeigen diese besondere Katholizität der Kirche und die Unterschiedlichkeit ihrer liturgischen und spirituellen Traditionen. Es war in diesem fruchtbaren Boden, das genährt wurde von so vielen unterschiedlichen Quellen, dass ihr, liebe Brüder im Bischofsamt, berufen seid, den Samen des Evangeliums zu sehen. Das führt mich dazu, mich zu fragen, wie man im 21. Jahrhundert als Bischof möglichst gut seine Aufgabe erfüllen kann, immer wieder neu Christus als unsere Hoffnung zu verkünden. Wie kann er sein Volk zur Begegnung mit dem lebendigen Gott führen, der die Quelle der Hoffnung ist, der das Leben ändert und wovon das Evangelium spricht? Vielleicht muss er vor allen Dingen all diese Barrieren niederreißen, die diese Begegnung behindern, auch wenn es wahr ist, dass dieses Land ausgezeichnet ist von einem wirklichen genuinen religiösen Geist und die untergründigen Einfluss des Säkularismus kann trotzdem dass das eben Einfluss darauf hat, auch auf ihre Verhaltensweisen. Es ist vielleicht kohärent und wichtig, dass wir unseren Glauben. Ist es denn vielleicht kohärent, fragt er kritisch, der Papst, ob es denn den Glauben eben nur am Sonntag in der Kirche zu zeigen und dann während der Woche eben nur nicht danach zu handeln und sogar gegen den Glauben zu handeln? Ist es denn vielleicht kohärent für Katholiken, die Armen und die Ausgegrenzten auszubeuten? Ist es kohärent, sexuelle Verhaltensweisen zu fördern, die gegen die moralische Lehre der Kirche sind und Positionen anzunehmen, die dem Leben zu jedem Moment des Lebens entsprechen? Man muss diesen Tendenzen widerstehen und denn die Religion ist nicht eine Privatsache. Nur wenn der Glaube alle Aspekte des Lebens durchdringt, werden die Christen wirklich offen als Kraft, die wandeln kann im Evangelium. Für eine reiche Gesellschaft ist ein weiteres Hindernis mit dem lebendigen Gott in dem Einfluss des Materialismus, dass der eben leider die Aufmerksamkeit auf das Hundertfache, das Gott in diesem Leben verspricht, auf Kosten dessen, was er im ewigen Leben verspricht. Doch das ist alles eine Illusion, sagt der Papst.
cannot attain. Our lives are ultimately empty. People need to be constantly reminded to cultivate a relationship with him who came that we might have life in abundance. The goal of all our pastoral and catechetical work, the object of our preaching, and the focus of our sacramental ministry should be to help people establish and nurture that living relationship with Christ Jesus, our hope. In a society which values personal freedom and autonomy, it is easy to lose sight of our dependence on others as well as their responsibilities.
In einer Gesellschaft, die sehr viel Wert der persönlichen Freiheit und Autonomie gibt, ist es sehr leicht, aus dem Blick zu verwerfen, zu verlieren, die innere Abhängigkeit von den anderen und auch die Verantwortlichkeit, die wir für die anderen haben. Diese Betonung des Individualismus hat sogar das Denken der Kirche beeinflusst und hat hervorgebracht eine Form der Frömmigkeit, die vor allen Dingen unsere privaten Frömmigkeit auf Kosten dass wir gemeinsam zum Glauben berufen sind.
Es ist,
wenn wir wirklich unseren Blick fest auf ihn richten wollen, die Quelle unseres wahren Lebens, müssen wir das als Mitglieder des Volkes Gottes tun. Und wenn uns das scheinbar gegen die gegenwärtige Kultur zu gehen scheint, ist es einfach nur ein weiterer Beweis von der Notwendigkeit, die Kultur neu zu evangelisieren. Hier in Amerika seid ihr gesegnet mit einem katholischen Laientum, die von bemerkenswerter kultureller Vielfalt ist und das unterschiedlichste Begabung zur Verfügung stellt für den Dienst der Kirche und der Gesellschaft als Ganzer. Sie schaut auf uns, um Ermutigung zu erhalten, Führung und Wegweisung. In einer Epoche, die gesättigt ist von Informationen, ist es wichtig, eine solide Glaubensbildung zu vermitteln, und das kann nicht hoch genug angesetzt werden. Die Katholiken haben das vor allen Dingen in den Schulen als auch in der Erwachsenenbildung getan. Es ist wichtig, das zu bewahren und zu expandieren. Die zahlreichen Männer und Frauen, die in großzügiger Weise sich in den Dienst der Nächstenliebe gestellt haben, brauchen Hilfen in ihrem Dienst. Und es muss eine Bildung des Herzens dazu kommen, sodass sie ihren Geist den anderen öffnen. In einer Zeit, in der die Fortschritte der Forschung, der medizinischen Forschung, vielen neue Hoffnung schenken, können aber auch ethische Herausforderungen entstehen, die zuvor unvorstellbar waren. Das macht es umso wichtiger, so wie nie, dafür zu sorgen, dass eine solide Ausbildung erfolgt in den moralischen Weisungen der Kirche, vor allen Dingen für die Katholiken, die im Gesundheitswesen engagiert sind. Eine weise Führung ist notwendig in all diesen Feldern des Apostolats, damit sie wirklich zahlreich Hoffnung geben können. Nur so können wir neu werden in Christus, unserer Hoffnung. Als Verkündiger des Evangeliums, als Führer der katholischen Gemeinschaft seid ihr berufen, auch teilzunehmen am Austausch der Ideen in der Öffentlichkeit, um zu helfen, um eine angemessene kulturelle Haltungen anzunehmen. In einem Kontext, in der die freie Meinungsäußerung sehr hoch geschätzt wird, ist zu ermutigen zu einem robusten und ehrlichen Dialog. Und eure Stimme muss eine sein, die man respektiert und die sehr viel dazu beitragen kann zur Diskussion in sozialen und moralischen Fragen der Gegenwart. In dem weiten Feld der Massenkommunikation müsst ihr dazu beitragen, dass die Hoffnung der christlichen Hoffnung der ganzen Welt weiterzugeben. Der Einfluss der Kirche in der öffentlichen Debatte ist klar und muss auf verschiedenen Feldern und Ebenen geschehen. In amerikanischen Staaten wie auch woanders gibt es derzeit viele Gesetze oder werden sie diskutiert, die besorgniserregend von einem moralischen Standpunkt aus gesehen. Und die katholische Gemeinschaft unter eurer Führung muss eine klare und einheitliche Zeugnis in diesen Fragen geben. Es ist umso mehr wichtig, sich schrittweise die Geister und die Herzen der gesamten Gesellschaft zu öffnen zur moralischen Wahrheit. Hier muss noch viel getan werden. Und entscheidend ist hier die Rolle der Laien, die als Sauerteig in der Gesellschaft wirken. Denn doch darf man nicht davon ausgehen, dass alle katholischen Bürger gemäß dem Lehramt der Kirche denken in ethischen, grundsätzlichen ethischen Fragen von heute. Deswegen ist es eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die moralische Ausbildung auf allen Ebenen der Kirche das authentische Lehramt der Kirche widerspiegelt. In dieser Beziehung ist ein Thema von tiefer Beunruhigung für uns alle die Situation der Familie im Innern der Gesellschaft. Es ist wahr, Kardinal George hat vorhin daran erinnert, dass ihr als die Stärkung der Ehe und der Familie als eine eurer Prioritäten gesetzt habt. In der Botschaft zum diesjährigen Weltfriedenstag habe ich gesprochen von dem wesentlichen Beitrag, die eine Familie, eine gesunde Familie darstellt für den Frieden in zwischen den Nationen. Zu Hause, im Rahmen der Familie, erfahren wir einige grundsätzliche Elemente des Friedens. Die Gerechtigkeit, die Liebe zwischen Brüdern und Schwestern, die Rolle von der Autorität, die sich in den Eltern ausdrückt, der liebevolle Dienst gegenüber den Armen, weil sie klein sind oder krank sind oder alt, die gegenseitige Hilfe in den Notwendigkeiten des Lebens und die Bereitschaft, den anderen anzunehmen, wenn es notwendig ist, auch ihm zu vergeben. Die Familie ist außerdem der erste Ort der Evangelisierung, der Weitergabe des Glaubens und in der Hilfe für die Jugendlichen, damit sie die religiöse Praxis zu schätzen lernen und den Sonntagsgottesdienst. Wie könnte man nicht erschüttert sein, wenn man beobachtet, wie schnell die Familie zerstört wird und die doch ein grundlegendes Element der Kirche und der Gesellschaft ist? Es gibt die Scheidung und die Untreue nehmen zu und viele junge Männer und Frauen entscheiden sich dafür, die Ehe herauszuzögern oder sogar komplett zu ignorieren. Einige junge Katholiken scheinen das Sakrament der Ehe sogar nicht als nur als eine Art zivile Bindung zu sehen, die sogar eigentlich nur eine Abmachung ist, um mit jemandem informell zusammenzuleben.
There's an increase in cohabitation in which the Christ-like mutual self-giving of spouses.
Das entspricht nicht dem katholischen Verständnis, wo sich die Braut und Bräutigam wie Christus einander schenken. Unter diesen Umständen wird nämlich den Kindern das Umfeld vorenthalten, das sie brauchen, um zu wachsen als menschliche Wesen. Und es werden auch der Gesellschaft jene festen Säulen verweigert, die notwendig sind, wenn man den Zusammenhalt und das moralische Zentrum der Gesellschaft bewahren will. Wie mein Vorgänger Papst Johannes Paul II. Lehrte, ist der erste Verantwortliche für die Familienpastoral in der Diözese der Bischof. Er muss Interesse investieren, Sorge, Zeit, Personal, Mittel und vor allen Dingen, er muss persönlichen Beistand leisten für die Familien und für jene, die sich in der Familienpastoral einsetzen. Es ist eure Aufgabe, darzulegen, mit Kraft die Vernunft und Glaubensgründe, die dafür sprechen, für die Institution der Ehe, verstanden als einem lebenslangen Einsatz zwischen Mann und Frau, die offen ist für die Weitergabe des Lebens. Diese Botschaft sollte widerhallen gegenüber den Menschen von heute, weil es wesentlich ist für ein bedingungsloses Ja und rückhaltloses und ohne rückhaltlos ein Ja zum Leben, ein Ja zur Liebe, ein Ja zu den Strebungen des Herzens unserer gemeinsamen Menschlichkeit, während wir uns bemühen, unsere tiefe Sehnsucht zu erfüllen nach Intimität mit den anderen und mit dem Herrn. Unter den gegensätzlichen Zeichen, unter den Zeichen, die dem Evangelium des Lebens entgegenstehen, finden sich in Amerika, aber auch woanders, ist vor allen Dingen eins, nämlich der sexuelle Missbrauch von Kindern. Viele haben mir von dem großen Schmerz gesprochen, die in euren Gemeinschaften erlebt haben und erlitten haben, als Männer der Kirche ihre Pflichten und Aufgaben verraten haben mit einem solchen schwer unmoralischen Verhalten. Während versucht wurde, dieses Übel zu beseitigen, könnt ihr sicher sein, dass ihr von dem Gebet des Volkes Gottes auf der ganzen Welt unterstützt werdet. Zu Recht ist es für euch Priorität, die Mitleid zu zeigen und den Opfern zu helfen. Es ist eine Verantwortung, die von euch, von Gott kommt, dass ihr als Hirten die Wunden bindet und den Vertrauensbruch heilt, dass ihr die Heilung fördert und die Versöhnung und dass ihr beisteht mit Liebe denen, die dabei Schaden genommen haben. Die Reaktion auf diese Situation ist nicht einfach und wie es der Präsident eurer Bischofskonferenz gesagt hat, ist damit umzugehen manchmal schwer gewesen. Es ist damals schlecht umgegangen worden. Es ist jetzt, wo wir die Dinge klarer sehen, habt ihr Maßnahmen zur Heilung, beschlossen, die schon erste Früchte zeigen. Man muss nämlich auch daran erinnern, dass es die übergroße Mehrheit der Priester und der Ordensleute einen hervorragenden Dienst in der Weitergabe des befreienden Evangeliums leisten gegenüber den Personen, die ihrer pastoralen Sorge anvertraut werden. Das ist etwas, was eben auch eine Bedeutung hat für die gesamte Gesellschaft. Und die Tatsache, dass das eben auch erste Früchte jetzt trägt. Wenn wir gemeinsam das Ziel erreichen wollen, ist es dennoch nötig, die Maßnahmen und die Strategien, die ihr anwendet, in einem weiteren Kontext ansiedelt. Die Kinder haben ein Recht, aufzuwachsen mit einem gesunden Verständnis der Sexualität und ihrer Bedeutung in den menschlichen Beziehungen. Sie sollten deswegen bewahrt werden von erniedrigenden Ausdrücken und vulgären Manipulationen der Sexualität, die heute vorherrscht. Das bringt uns wieder zurück auf die Zentralität der Familie und der Notwendigkeit, das Evangelium des Lebens zu fördern. Was bedeutet es, wenn man von dem Schutz der Kinder spricht und wenn Pornografie und sexuelle Gewalt und Gewalt auf so leicht in den Massenmedien gesehen werden können? Wir müssen dringend betonen, dass die Werte, die die Gesellschaft unterstützen, so dass wir sie an Jugendliche und Kinder weitergeben können, eine solide moralische Bildung erfordern. Alle müssen da eine wichtige Aufgabe hier spielen, nicht nur die Eltern, nicht nur die religiösen Erzieher, die Lehrer und die Katechisten, sondern auch die Information und die Unterhaltungsindustrie. Sich der Jugendlichen annehmen und der Zukunft unseres Landes bedeutet, unsere Verantwortung wahrnehmen, um die moralischen Werte beizugeben, die allein die menschliche Person zu gedeihlicher Wachstum fördern. Es ist eure Aufgabe als Hirten, die ihr habt als Vorbild und die ihr als Vorbild Christus, den guten Hirten, habt, das zu verkünden und zwar laut und klar. Diese Botschaft, die ihr da angehen müsst, dass die Sünde des Missbrauchs in einem weiteren Zusammenhang des sexuellen Verhaltens zu sehen ist. Ihr müsst anerkennen, dass das Problem, das hier vorfällt, eben in einem kirchlichen Kontext, dass ihr da eine Orientierung anbietet, die eben nicht nur im Inneren eurer Diözesen wirkt, sondern eben über darüber hinaus in der ganzen Gesellschaft. Sie erfordert eine klare und gemeinschaftlich entschiedene Antwort. Auch die Priester haben eine wichtige Aufgabe als haben auch die Priester haben eure Führung nötig und eure Nähe in dieser schwierigen Zeit. Sie haben in dem Leid, das sie erlebt haben, oft die Christus in seinem Leid gespürt. Und als Bischof, als Vater, als Bruder, als Freund eurer Priester, das kann ihnen helfen, geistlichen Gewinn aus dieser Einheit mit Christus zu ziehen und sich bewusst zu machen von der tröstlichen Gegenwart Gottes inmitten ihres Leidens, indem er sie ermutigt, mit dem Herrn auf dem Pfad der Hoffnung zu gehen. Wie Papst Johannes der Zweite vor 6 Jahren sagte, wir müssen Vertrauen haben in dieser Zeit der Prüfung, die zu einer Reinigung der ganzen katholischen Gemeinschaft führen wird und die zu einer heiligeren Priesterschaft führen wird, zu Bischöfen, die heiliger sind, zu einer Kirche, die heiliger ist. Es gibt viele Zeichen, dass in der Folgezeit eine solche Reinigung wirklich stattgefunden hat. Die beständige Gegenwart Christi inmitten eures Leidens ist dabei, eure Dunkelheiten in Licht zu wandeln. Alles wird neu gemacht, wahrhaft neu gemacht in Christus Jesus, unsere Hoffnung. In diesem Moment ist ein lebenswandiger Teil eurer Aufgabe, die Beziehungen mit euren Priestern zu stärken, vor allen Dingen dort, wo es zur Spannung zwischen Priestern und Bischöfen infolge dieser Krise mit den Sexskandalen gekommen ist. Es ist wichtig, weiterzumachen, ihnen gegenüber eure Sorge zu zeigen, eure Unterstützung und eure Führung durch euer Beispiel. Das wandelt euer Leben so, wie es das Evangelium es sagt. Wenn ihr wie euer Leben gestaltet eng nach Christus, dem guten Hirte, der sein Leben für seine Hirten, für seine Schafe hingab, werdet ihr eure Brüder, die im Priesteramt inspirieren, dass sie sich neu dem Dienst an der Herde mit Großzügigkeit hingeben, die Christus auszeichnete. In Wahrheit ist diese Konzentration auf die Nachahmung Christi genau das, was nötig ist, wenn wir weiterkommen wollen. Wir müssen die Freude wiederentdecken, indem wir in unserem Leben Christus in der Mitte haben und indem wir die Tugend üben und eintauchen in das Gebet. Wenn die Gläubigen wissen, dass ihre Hirten beten und dass sie sich einsetzen, und zwar ihr ganzes Leben in ihrem Dienst, dann antworten sie mit dieser Wärme und Zuneigung, die sie nährt und stützt, und zwar nicht nur sie, sondern das Leben der ganzen Gemeinschaft. Die Zeit, die im Gebet investiert wird, ist niemals vergeudet und so sehr wichtige Aufgaben auch kommen mögen. Die Anbetung des auferstandenen Herrn Jesus Christus im Altarsakrament verlängert und intensiviert diese Gemeinschaft mit ihm, die sich ereignet in der Eucharistiefeier. Die Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse entfesselt alle ihre erlösende Kraft Jesu Christi, indem er uns Jesus Christus gleich macht, eint und weiht. Die Treue zum Stundengebet sorgt dafür, dass unser ganzer Tag geheiligt wird und uns beständig daran erinnert, an die Notwendigkeit auf das Gotteswerk dass dieses zu erfüllen, trotz unserer wichtigen Aufgaben. Das hilft, dieses geistliche Leben, das hilft uns wirklich in persona Christi, in der Person Christi zu leben, zu leiten und zu heiligen, wenn wir im Dienst an den Gläubigen im Namen Jesu Christi. Seine radikale Gleichgestaltung in Christus, dem guten Hirten, ist in der Mitte eures pastoralen Dienstes. Und wenn wir uns selbst öffnen durch das Gebet der Kraft des Geistes, wird er uns die Gaben gewähren, die wir brauchen, um unsere hohe und wichtige Aufgabe zu erfüllen, sodass wir uns nie darum sorgen müssen, wie und was wir zu sagen haben, wie es im Matthäus-Evangelium heißt. Am Ende möchte ich mich diesem Abend besonders an die Kirche in eurem Land wenden, Und möchte ich die Kirche der mütterlichen Sorge und der Fürsprache Maria, der Unbefleckten, anvertrauen, der Patronin der Vereinigten Staaten, dass sie die alles in Jesus Christus ist alles neu geworden. Liebe Brüder im Bischofsamt, ich versichere euch, meine tiefe Freundschaft und meine Anteilnahme bei all euren pastoralen Sorgen. An euch alle, dem Klerus, den Ordensleuten und den Gläubigen, spende ich von Herzen meinen apostolischen Sorgen unter Pfand der Freude und des Friedens in Christus.
Let us finish with a blessing. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Ja, die Bischöfe singen noch einmal Happy Birthday, Sie hören's.